Wir kommen heute zur letzten Teilfrucht, der Frucht des Heiligen Geistes aus Galater 5, Vers 22. Sie heißt Selbstbeherrschung. Ich lese den Vers nochmal. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Andere Übersetzungen sagen Enthaltsamkeit oder auch Keuschheit. Ihr wisst ja, dass das im Original Ulrich Krieger ausgearbeitet hat. Als ich das erste Mal das gelesen habe über die Selbstbeherrschung, da habe ich Sachen gedacht und ihm auch geschrieben. Ich habe gedacht, Mensch, das hast du doch wegen mir gemacht, du kleiner Sack, du. Das kann ich doch gar nicht halten vor der Gemeinde, die kennen mich doch alle. Aber wir kommen nicht drum herum. Wir müssen auch darüber mal reden, was Jesus damit meint. Selbstbeherrschung ist so ein allgemeines Wort. Dann denkt man, man macht Dinge, die man eigentlich gerne tun möchte, die tut man nicht aus verschiedenen Gründen heraus. Bei Keuschheit denkt man an den sexuellen Bereich, bei Enthaltsamkeit denkt man meistens an das Thema Alkohol. Wir wollen mal langsam uns dem Thema nähern. Er hat hier angefangen mit Beispielen aus der Natur. So kräftige Elemente. Was tut ein unkontrolliertes Feuer? Es verwüstet alles, was ihm in den Weg kommt. Alles wird niedergebrannt, ohne Rücksicht auf Leben oder Werte. Aber in vorgegebenen Grenzen gehalten, wärmt ein Feuer das Haus. Es macht Licht, ein knisternder Kamin ist etwas Wunderschönes im Winter. Man kann damit Metalle schmelzen, Dinge formen. Es ist das gleiche Element, aber in vernünftigen Bahnen ist es ganz anders. Wasser haben wir sogar in Bützow schon erlebt. Es kann Bäume entwurzeln, Häuser vernichten, Ernte wird weggeschwemmt, aber zwischen zwei Ufern kann es Mühlräder antreiben. In Norwegen wird 99% der Energie durch Wasserkraft gewonnen. Ein ruhiger Fluss ist etwas Schönes fürs Auge, für die Seele. Man kann überall die zwei Seiten sehen. Auch in der Sexualität zum Beispiel ist es in der Ehe etwas Wunderschönes, was harmonisch ist und die Ehe stärkt und zusammenhält. Und es kann auch in das glatte Gegenteil ausarten, was wir heute immer mehr erleben und Menschen zerstören. Unsere Unfähigkeit zur Selbstbeherrschung, also wenn ich sage unsere, meine ich die Menschheit, zeigt sich überall. In den Statistiken über Scheidungen, in Berichten über Kriminalität, im Zerfall der Ehrlichkeit, im Zusammenbruch der Moral. Wenn wir in die Welt hinausschauen und ich lese eigentlich täglich Nachrichten und gucke mir das so an, was passiert. Die Unfähigkeit des Menschen, das zu tun, was Gott uns aufgetragen hat, wird immer deutlicher. Wir Menschen können nicht in Frieden leben und wir können auch die Natur nicht in einer Art und Weise verwalten, wie Gott es uns gesagt hat. Die Menschen machen alles kaputt, die Kriege werden immer mehr, die Moral verfällt, Gemeinden fallen auseinander. Wir leben mittendrin, wir leben mittendrin. Das Thema Selbstbeherrschung. Niemand hat mehr Selbstbeherrschung gezeigt als Christus selbst. Wie viele Gelegenheiten hätte er wohl gehabt, zurückzuschlagen und sich an denen abzureagieren, die ihn so unsanft behandelten? Wie reagierte er unter schwierigen Umständen? Er wurde in allem versucht, wie wir. Doch ohne Sünde. Er geht mit uns, denn er lebt in uns durch den Heiligen Geist und hilft uns zum Sieg. Selbstbeherrschung ist nicht eine trübselige Schlacht gegen uns selbst. Man denkt immer Selbstbeherrschung, ich will eigentlich das andere tun, aber weil ich es besser weiß, mache ich es nicht, aber ich würde trotzdem gerne. Und man kommt dann irgendwo und man wird damit auch nicht fertig und man fühlt sich nur unglücklich. Das ist der falsche Weg. Die Auslieferung an Jesus Christus selber, darin liegt das Geheimnis der Selbstbeherrschung. Ein anderes Wort, das das Gleichgewicht und die Kraft der Selbstbeherrschung beschreibt, ist Gelassenheit. Gelassenheit war ein hervorstechendes Kennzeichen des emotionalen Lebens unseres Herrn. Seine Emotionen waren intensiv, aber im vollkommenen Gleichgewicht, ohne Frustration oder Angst. Er wurde nicht aus der Fassung gebracht. Seine Gelassenheit, seine Selbstbeherrschung kam aus seiner Übergabe an die Absicht Gottes mit ihm. Wenn wir mal bedenken, dass Jesus alles vorausgesehen hat, er wusste, was passiert. Er wusste, dass der Tempel zerstört wird, dass das Volk vertrieben wird. All das wusste er. Und doch hat er zielstrebig genau das getan, was Gott ihm aufgetragen hat. Er ordnete sein Leben in den Willen seines Vaters ein. Es ist genauso auch das Geheimnis der Selbstbeherrschung für unser Leben. Kennt ihr den Spruch, weniger ist mehr? So seltsam es klingt, die Schrift hat heute noch dieselbe Gültigkeit wie zur Zeit der Abfassung. 1. Timotheus 6, Vers 8, wenn wir zu essen haben und uns kleiden können, sollen wir zufrieden sein. Sei zufrieden. In dem Moment, in dem wir uns nach mehr ausstrecken, als wir verbrauchen können, werden wir besessen, anstatt zu besitzen. Unsere Güter werden uns dann besitzen. Wir werden unzufrieden, statt zufrieden zu sein. Was kriege ich raus? Nur diese eine Frage. Wenn wir uns nach mehr ausstrecken, als wir verbrauchen können, und nicht in der göttlichen Zufriedenheit leben, von der Paulus spricht, fangen wir an, größer zu bauen. Die von Jesus erzählte Geschichte vom reichen Kornbauern mit seinen Scheunen wiederholt sich immer wieder. Er muss größere Scheunen haben. Er ist nicht zufrieden mit einem bequem geräumigen Haus. Er braucht ein größeres Haus in einer feinen Gesellschaft. So muss die alte Jacke weggeschmissen werden, weil eine andere modischer ist. Der Tisch muss neuer und größer werden. Neue Schuhe müssen her, weil die alten nicht mehr dem neuesten Stil entsprechen. Ein neuer Laptop, weil ein neues Gerät auf den Markt gekommen ist. All das macht der böse Geist der Unzufriedenheit. Von der Unzufriedenheit ergriffene Menschen suchen immer nach immer mehr, statt für Christus und für andere nur für sich. Unzufriedenheit treibt uns dazu, mehr anzuhäufen, als wir wirklich gebrauchen können. Und Selbstbeherrschung ist schwer in unserer Zeit der gut gemachten Werbung und wenn wir anfangen, uns mit anderen zu vergleichen. Wir sind uns selber unser Feind. Enthaltsamkeit oder Selbstbeherrschung wird als letztes in der Liste der Fruchtelemente aufgezählt. Nicht, weil sie die unbedeutendste ist, sondern weil sie alle anderen zusammenbindet. Das Wort Enthaltsamkeit wird heute fast ausschließlich im Zusammenhang mit dem Genuss von Spirituosen verwendet. Es umfasst aber das gesamte Gebiet der Emotionen und Leidenschaften. Eine ganze Armee, die von außen auf eine Festung zustürmt, ist nicht so gefährlich wie ein einziger Feind im Innern, der den Angreifern die Tür öffnet. Selbstbeherrschung ist nicht nur die Beherrschung des falschen Verlangens, es ist gleichzeitig auch die Kräfte freizusetzen, um das Richtige zu tun und dann auch Freiheit zu erleben. Unter den Werken des Fleisches im Galaterbrief listet die Heilige Schrift einige Illustrationen der mangelnden Selbstbeherrschung auf. Galater 5, 19 bis 21. Gebt ihr dagegen euren selbstsüchtigen Wünschen nach, ist offensichtlich, wohin das führt. Zu sexueller Zügellosigkeit, einem sittenlosen und ausschweifenden Leben, zu Götzenanbetung, zu abergläubischem Vertrauen auf übersinnliche Kräfte, Feindseligkeit, Streitsucht, Eifersucht, Wutausbrüche, Intrigen, Uneinigkeit, Spaltungen bestimmen dann das Leben, ebenso wie Neid, Trunksucht, üppige Gelage und vieles andere. Ich habe es schon oft gesagt und warne euch hier noch einmal, wer so lebt, wird niemals in Gottes neue Welt kommen. Ich sage mal, das ist eine Ist-Beschreibung der heutigen Welt. Eindeutig. Eines der Hauptziele des Heiligen Geistes ist es, uns zu starken Persönlichkeiten zu machen. Wir sollen eine Gewohnheit entwickeln, alle unsere Kräfte unter Kontrolle zu halten, besonders unsere Neigungen und Gefühle. Selbstbeherrschung ist die Gewalt über sich selbst. Es bedeutet aber mehr, als sich nur selbst in den Griff bekommen. Sie ist eine Haltung des Widerstandes gegen die Macht der Leidenschaft. Schon ein Entschluss, dem zu widerstehen, kann eine Menge bewirken. Selbstbeherrschung, die zu unserem Guten und zur Verherrlichung Gottes dient, kommt nur, wenn wir uns zuerst selbst an Gott ausliefern und uns seiner Führung anvertrauen. Dann gibt sein Geist uns beides, den Willen und auch die Kraft, unsere Impulse, Vorstellungen und Wünsche zu beherrschen. Paulus und Petrus machen dazu interessante Aussagen. 2. Timotheus 1, Vers 7: Denn Gott hat uns keinen Geist der Furcht gegeben, sondern sein Geist erfüllt uns mit Kraft, Liebe und Besonnenheit. Besonnenheit. Besonnenheit wird also nicht in uns produziert, es ist eine Gabe Gottes. 2. Petrus 2, Vers 19: Sie versprechen anderen die Freiheit, sind aber selbst Gefangene ihrer Leidenschaften. Denn von wem ich mich überwältigen lasse, dessen Gefangener werde ich. Von was werde ich beherrscht? So frei, wie ich immer von mir denke, bin ich also eigentlich gar nicht. Selbstbeherrschung beinhaltet mindestens zwei Dinge. Zuerst bedeutet sie, sich von allem Falschen, das man erkannt hat, zu trennen. Und es gibt in unserem Leben kein einziges Gebiet, das der Wille Gottes, in dem der Wille Gottes nicht gelten würde. Es gibt also keinen privaten Bereich. Wir sind dazu aufgerufen, enthaltsam in allen Dingen zu sein. Das bedeutet, dass wir den Willen Gottes für alle Lebensbereiche erforschen und auch tun müssen. Enthaltsam leben oder Selbstbeherrschung praktizieren bedeutet, unser Leben so zu kontrollieren, dass das, was wir tun oder eben auch nicht tun, mit dem göttlichen Willen übereinstimmt. Wir müssen alle Erfahrungen, Beziehungen, Einstellungen meiden, die mit dem Weg Christi für unser Leben im Widerspruch stehen. Alles ablegen, was uns behindert. Was sind dann Dinge, die uns beschweren? Es ist alles, was uns daran hindert, aus unserem Leben das Beste für Gott zu machen. So können wir auch durch etwas beschwert werden, was man vielleicht sogar als gut und richtig rechtfertigen könnte, weil es keine regelrechte Sünde ist. Aber es kann uns hindern, unseren Lauf als Christ zu gewinnen. Es gibt hier eine Illustration. Wir haben gerade Olympia hinter uns. Der ein oder andere mag geguckt haben. Wenn so Läufer an den Start gehen, dann kleiden die sich so, dass das für den Lauf dienlich ist. Ne, die haben dann ihr Turnhöschen an, ihr Trikot und ihre Schuhe mit den Spikes dran und dann soll das losgehen. Und nun stellen wir uns mal vor, da kommt ein Mann im vollen Anzug, lange schwarze Hose, Jackett, Mantel, Hut auf, die Taschen vollgestopft, Thermoskanne drin, Butterbrote, Medikamente überall drin, Regenschirm in der Hand. Und er geht zur Startlinie. Und er will auch mitlaufen. Und er sagt, naja, was ich hier mit habe, nichts davon ist doch was Schlimmes. Ich bin auf alles vorbereitet, was mir begegnen könnte. Wir wissen aber genau, er wird niemals siegen. Er kann nicht siegen. Er hat zu viel Ballast. Und ich habe dann drüber nachgedacht, was bedeutet das für mich? Was könnte mein Ballast sein? Oder was ist eigentlich keine Sünde? Ich gehe zum Beispiel gerne in den Garten oder mit dem Hund spazieren und habe mein Viehzeug ganz gern. Wenn ich aber am Sonntagvormittag meinen Hühnerstall ausmisten muss und habe dann keine Zeit für den Gottesdienst, dann ist eine Sache, die eigentlich keine Sünde ist dann falsch. An der Stelle ist sie falsch. Wenn es mir wichtiger ist, die ganze Nacht Fernsehen zu gucken und ich morgens nicht aufstehen kann zum Gottesdienst, dann ist das falsch. Wenn ich morgens nicht aus den Augen gucken kann, weil ich abends 3 Gläser Wein zu viel hatte, dann ist das falsch. Wir dürfen ein Glas Wein trinken, wir dürfen auch mal eine Sendung im Fernsehen gucken und wir dürfen auch unser Viehzeug haben. Aber es muss sich dem Lauf unterordnen. Ne? So fordert die Selbstbeherrschung nicht nur, dass wir die Sünde meiden, sondern verlangt auch die Disziplin, manchmal auf gute Dinge zu verzichten, um unser Bestes für Gott zu tun. Ich denke, wir haben das verstanden, wie das gemeint ist. Ne? Jetzt kommen wir zu einem Thema, was sehr brisant ist. Unsere Zunge. Jakobus 3, Verse 9 und 10. Mit unserer Zunge loben wir Gott, unseren Herrn und Vater. Und mit derselben Zunge verfluchen wir unsere Mitmenschen, die doch nach Gottes Ebenbild geschaffen sind. Segen und Fluch kommen aus ein und demselben Mund. Aber genau das, meine lieben Brüder und Schwestern, darf es bei euch nicht geben. Die Kontrolle der Zunge ist eine der größten Notwendigkeiten des christlichen Lebens. Es gibt keinen besseren Test für die Selbstbeherrschung als die Fähigkeit, die Zunge zu kontrollieren. Und ich denke mal, wir wissen, wovon wir reden. Auch wir haben auf und ab in der Gemeindegeschichte erlebt. Es wurde viel geredet und nicht nur Gutes. Kritik und üble Nachrede hat mehr Leben, Gemeinden und familiäre Beziehungen ruiniert als irgendetwas anderes. Jakobus gebraucht das Bild eines großen Feuers, das durch einen kleinen Funken angezündet wird, um die schrecklichen Auswirkungen einer bösen Zunge zu verdeutlichen. Ein kleines, unbedachtes Wort ist wie ein brennendes Streichholz. Eine unüberlegte Bemerkung kann ein großes Feuer entfachen. Ein winziger Ausdruck von Groll kann einen riesigen Streit anzetteln. Ein riesiger Holzstapel kann durch einen kleinen Funken in Brand gesetzt werden. Redet Gutes voneinander. 1. Petrus 2, Vers 1: Hört auf mit aller Bosheit und allem Betrug. Heuchelei, Neid und Verleugnung darf es bei euch nicht länger geben. Nur ist die Frage, wie kommt man dahin? Ich habe mal ein Zitat gelesen: Ich kenne nichts anderes, was strengere Kontrolle braucht, als das, was die Leute gewöhnlich ihr Denken nennen. Das, was wir reden, ne, das hat ja seinen Ursprung. Das kommt ja irgendwo her. Der Spruch, unsere Gedanken sind frei, da gibt es auch ein Lied drüber, das stimmt nicht. Als Christ ist man nicht frei in seinen Gedanken. 2. Korinther 10, Vers 5b: Alles menschliche Denken nehmen wir gefangen und unterstellen es Christus, weil wir ihm gehorchen wollen. Unser Denken untersteht also Christus. Gott ruft uns dazu auf, jeden Gedanken unter den Gehorsamen Christi gefangen zu nehmen. Paulus zeigt uns, wie wir unsere Gedanken kontrollieren können. Philipper 4, Verse 8 und 9. Schließlich, meine lieben Brüder und Schwestern, orientiert euch an dem, was wahrhaftig, gut und gerecht, was redlich und liebenswert ist und einen guten Ruf hat, an dem, was auch bei euren Mitmenschen als Tugend gilt und Lob verdient. Haltet an der Botschaft fest, die ihr von mir gehört habt und vernommen habt. Richtet euch nach dem, was ich euch gelehrt habe, und lebt nach meinem Vorbild. Dann wird Gott bei euch sein und euch seinen Frieden schenken. Wenn wir nicht genau wüssten, dass das inspiriertes Wort Gottes ist, würde ich sagen: Paulus, du bist größenwahnsinnig. Aber er ist Apostel Christi, er darf so reden. Richtet eure Gedanken auf positive Dinge. Wie kann ich? Also ich habe wirklich drüber nachgedacht und ich erwische mich auch manchmal, dass ich Dinge denke, von denen ich weiß, sie sind nicht gut. Manchmal merke ich es und trete dann so im Inneren so die Notbremse, sage: Nils, hör jetzt auf damit. Wie kann man damit aufhören? Manches verfolgt einen förmlich. Kennt ihr das, wenn man so einen Ohrwurm hat, so ein Lied, das einen immer, und manchmal ist das mit Gedanken auch so. Man dreht sich immer, immer im Kreis um so dieselben Dinge. Es gibt da dieses So dieses alte Kinderlied, pass auf, kleines Auge, was du siehst, pass auf, kleines Ohr, was du hörst. Das, was wir ständig in uns hineintun, wird uns auch innerlich bewegen. Da gibt es diesen ganz einfachen Spruch, wir sind eigentlich wie eine Spardose. Das, was man da immer reintut, ist auch drinne. Wenn ich den ganzen Tag vor dem Rechner sitze und Leute totschieße virtuell, das ist erwiesen, dann sinkt die Hemmschwelle dieser Menschen, das im realen Leben auch zu tun. Wenn ich mir schmutzige Dinge angucke, werden meine Gedanken in diese Richtung beeinflusst. Das ist einfach so. Im Psalm 26, Vers 2 steht, vor dir, Herr, kann ich nichts verbergen. Prüfe meine geheimsten Gedanken und Gefühle. Wie kann ich sauber werden in meinen Gedanken? Also erstmal kann ich erkennen, was schmutzig und was unrein ist und kann es vor Gott als Schuld bekennen. Ich kann versuchen, meinen Geist zu füllen mit dem, was gut ist. Und wenn eine Sendung kommt im Fernsehen, wo Dinge verherrlicht werden, wo ich weiß, das würde Jesus nicht gerne ansehen, dann macht es aus und geht woanders hin. Das ist mit Büchern, mit Zeitschriften nicht anders. Wenn man in einer Gesellschaft ist, wo Menschen über Gott spotten, wo offen böse Dinge getan werden oder verherrlicht werden, dann muss man dort weggehen. Erster Korinther 3, Vers 16. Erkennt ihr denn nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt? Warum war der Boden, auf dem Mose stand, ein heiliges Land? Warum befahl Gott Mose, die Schuhe auszuziehen und nannte den Erdboden, auf dem er stand, heilig? Was machte den Boden heiliger als anderen? Die Antwort auf diese Frage ist, dass allein alles, was Gott anrührt, heilig wird. Der Boden war heilig, weil der heilige Gott da war. Es ist das Wunder der Wunder. Wir sind, wenn wir wiedergeboren sind, der Aufenthaltsort Gottes durch den Heiligen Geist. Wir sind sein Tempel in dieser Welt. Wo er sich aufhält, ist der Ort heilig. Welche Begrenzung legt das meinem Leben auf? Wir haben in der Bibelstunde uns mit David jetzt beschäftigt. David hat die Bundeslade zurückgeholt nach Jerusalem. Zwischendurch gab es noch einen kleinen Unfall. Da hat der Usa angefasst an die Bundeslade und Gott hat ihn gestraft und er ist umgefallen. Wenn ich mir vorstelle, ich sollte auf die Bundeslade aufpassen. Gott sagt, pass auf, hier hast du die Bundeslade, behandle sie anständig und pass auf sie auf. Würde ich mir das Ding unter den Arm klemmen und in die Kneipe gehen und das Ding unter den Tisch schieben? Und na, ich könnte ein bisschen aufpassen, dass kein Bier raufkleckert. Oder würde ich das zu Hause, wenn ich mir gerade einen schmutzigen Film angucke, unter meinen Couchtisch schieben? Würde ich das tun? Wie viel mehr ist der Heilige Geist? Die Tatsache, dass Gott in uns wohnt, völlig zu begreifen, bedeutet vom Heiligen Geist immer daran erinnert zu werden, dass etwas unheilig ist. Wie damals Gott zu Mose, so sagt heute der Heilige Geist zu uns, entferne das aus deinem Leben, denn du bist der Tempel Gottes. Der Heilige Geist lebt in uns und alles Unheilige kann nicht gut geheißen werden. Mit dem Heiligen Geist, da gab es schon viel Diskussion, wer hat ihn nun und wer hat ihn nicht. Und man kann das so schlecht beweisen, man kann es messen. Es gibt die Frucht des Heiligen Geistes und wo die nicht zum Tragen kommt, die Frucht, wo sie in den Schmutz getreten wird, da ist kein Heiliger Geist. Und der Heilige Geist wird auch niemals gegen sein eigenes Wort kämpfen, niemals. Zu glauben, dass Gott selber durch den Heiligen Geist in uns wohnt, bedeutet, dass wir jetzt in einer neuen Kraft leben können. Es ist nicht unsere eigene Kraft. Es ist eine Kraft, ein sinnvolles Leben der Reinheit zu leben, für das es woanders keinen Vergleich gibt. Jesus sagt, dass sein Geist Er soll in uns wohnen und in uns bleiben. Das bedeutet, dass wir nie ohne seine Führung und ohne seine Kraft sind. Ich füge jetzt mal an, wir können ihn aber dämpfen, wenn wir das wollen, wenn wir uns mit unheiligen Dingen beschäftigen. Dann zieht der Heilige Geist sich zurück. Er möchte unser Denken leiten. Sich dessen bewusst zu sein, dass der Heilige Geist in uns wohnt, geschieht, indem wir seiner Führung gehorchen. Ich weiß nicht, ob ihr auch diese kleine leise Stimme in eurem Inneren kennt, wenn man dabei ist, irgendwas zu tun, was nicht richtig ist. Also irgendwas einzustecken, was einem nicht gehört, oder etwas Böses zu sagen, oder, weiß ich nicht, der Nachbarin auf den Hintern zu gucken. Und dann diese Stimme im Kopf, Nils, lass das sein. Dieser Stimme gehorchen heißt dem Heiligen Geist gehorchen. Man kann es immer updaten am Wort Gottes. Wenn es mit Gottes Wort übereinstimmt, kommt es vom Heiligen Geist. Wenn nicht, dann nicht. Jetzt kommen wir zu einem nächsten, sehr unpopulären Punkt: Disziplin. Wir kommen nochmal zu einem Bild aus dem Sport. 1. Korinther 9, Vers 25. Wer im Wettkampf siegen will, setzt dafür alles ein. Ein Athlet verzichtet auf vieles, um zu gewinnen. Athletische Erfolge werden nur durch freiwillige Disziplin erreicht. Athleten müssen die Regeln des Trainings einhalten, wenn sie Erfolg haben wollen. Sie können nicht das tun, wozu sie gerade Lust haben. Sie können sich nicht auszeichnen, ohne vorher nach strengen Regeln gelebt zu haben. Disziplin ist Ausdauer im Training mit einem Sinn für das Ziel. Sie ist mehr als eine kalte Ergebenheit an strikte Regeln. Sie ist eine Verpflichtung im Blick auf das Endergebnis. Schade, dass René nicht da ist. Der hat vor ein paar Jahren mal an so einem Halbmarathon teilgenommen. Ich weiß noch, die haben viel geübt vorher. Die Ernährung wird ein Stückchen angepasst. Da wird abends kein Fernsehen geguckt, da wird laufen gegangen. Also auf das Ziel hingearbeitet, und das geht nicht in 3 Tagen. Das hat was mit Disziplin zu tun. Und ein Jünger Jesu ist nichts anderes. Wir arbeiten auf ein Ziel hin, wir wollen Gottes Reich sehen, wir möchten dort sein. Wir sollen alles Unheilige ablegen, und das ist wie in einem Wettkampf. Es ist wie in einem Wettkampf. Man erkennt wieder mal eine Sache, legt sie ab. Und wenn man es getan, wenn man es geschafft hat, dann ist man auch froh darüber. Man vermisst die Sünde gar nicht wirklich. Das redet uns bloß der Böse ein. Die größten Feinde der Disziplin sind Faulheit und ein Leben nach Emotionen. Faule Menschen können sich nur schwer daran gewöhnen, Disziplin auszuüben. Emotionale oder temperamentvolle Menschen ziehen es oft vor, ihren Gefühlen nachzugeben. Mal sehen, worauf ich Bock habe. Wir lesen das Wort Gottes nicht täglich und beten nicht täglich, weil wir uns gerade nicht danach fühlen. Zu den Treffen der Gläubigen am Sonntag gehen wir nur, wenn uns danach ist. Wie ist es eigentlich mit Dingen, die uns wichtig sind? Dafür haben wir doch auch Zeit. Vergesst nicht, dass der Herr euch mit dem himmlischen Erbe belohnen wird. Dient dem Herrn Jesus Christus. Darum lasst uns ihm einen besseren Dienst, größere Treue und mehr Disziplin erweisen als jedem menschlichen Vorgesetzten. Es geht mir ja auch ein Stückchen so. Wir legen so einen Spagat an den Tag. Wir haben Freunde, teilweise sogar außerhalb der Gemeinde, habe ich auch, gebe ich zu. Wir haben Hobbys, wir haben Dinge, die wir gerne tun, wir haben die Gemeinde. Ich habe mal so drüber nachgedacht, was hatte Jesus eigentlich außerhalb seiner Berufung? Was waren seine Hobbys? Dem Vater gehorchen? Den Menschen das Evangelium sagen? Was waren noch seine Hobbys? Entschuldigt bitte, mir fällt nichts ein, ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, dass da irgendwas war. Er ist manchmal auf den Berg gegangen, um zu beten. Das war aber Glaubensstärkung. Heute leben wir in einer Zeit der missverstandenen Freiheit, des Individualismus. Menschen, die frei sind zu tun, was ihnen gerade einfällt, sind eigentlich Sklaven, weil ihre Freiheit endet in Selbstzerstörung. Gott will uns nicht zu Marionetten machen, zu Personen ohne Leidenschaften, Empfindungen oder Wünsche. Er will aber Menschen aus uns machen, die sich selbst kontrollieren können, die Herren sind und nicht Sklaven. Eines der größten Bedürfnisse eines Individuums besteht darin, zu verstehen, dass eine Person persönlich dafür verantwortlich ist, was sie tut, und dass richtiges Verhalten sie weiterbringt als falsches. Es ist also nicht egal und lebe nicht nur den Augenblick. Es wird eine Abrechnung geben, das muss uns bewusst sein. Wir werden Zeugnis ablegen müssen über jedes Wort, das wir gesagt haben. Also mir wird jetzt schon ganz anders. Selbstbeherrschung ist gerade in unserer so laschen Zeit äußerst wichtig, weil sie gewissermaßen das Zentrum der gesamten Frucht bildet. Sie verleiht uns innere Stabilität, macht die ganze Frucht köstlich und genießbar. Wir hören es nochmal, die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und all das in Selbstbeherrschung. Möge unser Herr es schenken, dass wir uns danach ausstrecken. Ich weiß, dass wir es noch nicht vollkommen erreicht haben, ausstrecken, und dass diese Frucht mehr und mehr in uns wächst. Amen.